Wie wenn ein Ziegenhirt von der Warte erblickt eine Wolke, wie übers Meer sie herankommt unter dem Brausen des Westwinds, und ihm erscheint sie aus der Ferne schwärzer als Pech noch, wie sie übers Meer hingeht und viel Sturmwind heraufführt, schaudernd sieht er sie nahen und treibt das Vieh in die Höhle. So zogen mit den beiden Ajas ins feindliche Treffen zeusgenährter Männer dicht geschlossene Reihen, dunkel, von langen Schilden starrend und spitzigen Lanzen. Als er sie sah, da freute sich Agamemnon, der Herrscher, und begann und sprach die gefiederten Worte zu ihnen: »Ajas, ihr beiden, ihr Führer der erzumschirmten Argeier, euch, es geziemt sich ja nicht, euch zu treiben, befehle ich gar nichts, denn von selbst heißt ihr eifrig, das Kriegsvolk mit Einsatz zu kämpfen. Wenn doch nur Vater Zeus, Athene und Phoibos Apollon alle solch ein Kampfgeist in ihren Herzen beseelte, dann würde sich bald die Stadt des Herrschers Priamos beugen, unter unseren Händen genommen und restlos vernichtet.« So sprach er und ließ sie zurück dort und eilte zu andern. Nestor traf er da an, den lautstarken Redner aus Pylos, wie er ordnete seine Gefährten und antrieb zu kämpfen um den großen Pelagon, Chromios auch und Alastor und um Haimon den Starken und Bias den Hirten des Kriegsvolks. Wagenkämpfer stellte er vorn auf mit Pferden und Wagen, hinter ihnen die Männer zu Fuß, sehr viele und wackere, Bollwerk zu sein in der Schlacht. In die Mitte trieb er die Feigen, dass auch der, der nicht wollte, gezwungen wäre zu kämpfen, und den Wagenkämpfern gebot er zuerst, denn er wies sie an, ihre Pferde zu hemmen und nicht im Getümmel zu jagen, dass mir keiner, der Lenkkunst und seiner Mannskraft vertrauend, vor den andern allein mit den Troern zu kämpfen begehre, aber es weiche auch keiner zurück, denn dann wäret ihr schwächer. Wer nun von seinem Gespann aus erreicht einen Wagen des Feindes, der steche zu mit der Lanze, denn so ist's wahrhaftig viel besser. So zerstörten auch eure Vorväter Städte und Mauern, weil solchen Mut und solche Gesinnung im Herzen sie hegten. So trieb der Alte sie an, der schon lange die Kriegskunst gut kannte. Als er ihn sah, da freute sich Agamemnon, der Herrscher, und er begann und sprach zu ihm die gefiederten Worte: »Alter, täten doch so, wie dir der Mut in der Brust ist, dir die Knie ihren Dienst und wär die Kraft dir beständig. Aber an dir zehrt das Alter, das allen gemeinsam. O, trügst doch von den Männern ein anderer und stündest du unter den Jüngern.« Nestor erwiderte ihm, der Gerenier, der Lenker der Rosse: »Wahrlich, Atride, ich wäre selber gern noch so rüstig wie ehedem, als ich totschlug den göttlichen Ereutalion. Nie aber geben alles zugleich die Götter den Menschen. War ich damals ein Jüngling, so drückt mich heute das Alter. Trotzdem will bei den Wagenkämpfern ich sein und mit Worten sie ermahnen und Rat, denn das ist das Vorrecht der Alten. Speere sollen die Jüngeren schleudern, welche an Alter rüstiger sind als ich und der eigenen Stärke vertrauen.« So sprach er. Der Atride ging weiter freudigen Herzens. Und er fand Peteos Sohn, den Rossepeitscher Menestheus, wie er so dastand, um ihn die Athener, Entfessler des Schlachtlärms. Und in der Nähe stand der einfallsreiche Odysseus. Und bei ihm standen ringsum der Kephallener nicht schwache Reihen, denn noch war der Schlachtlärm nicht zu ihnen gedrungen, sondern es rührten sich, just sich formierend zum Kampfe, die Reihen Pferde bezähmender Troer und der Achaier. Die standen wartend, ob da ein neuer Trupp der Achaier zum Angriff anstürme gegen die Troer und ob sie zu kämpfen begännen. Als er sie sah, schalt sie aus, Agamemnon, der Herrscher der Männer, und begann und sprach die gefiederten Worte zu ihnen: O Sohn des Peteos, des Zeus gesegneten Königs, und du, Virtuose in argen Tücken, auf Vorteil erpichter, was steht ihr abseits hier, euch duckend, und wartet auf andere? Euch geziemte es doch, in den vordersten Reihen zu stehen und euch mutig der flammenden Schlacht entgegenzuwerfen. Werdet ihr doch auch als Erste von mir zum Mahle gerufen, wann immer wir Achaier ein Mahl für die Ältesten rüsten. Da ist's euch lieb, gebratenes Fleisch zu essen und Becher honigsüßen Weines zu trinken, solange ihr Lust habt. Jetzt aber sähet ihr gern, wenn auch 10 Haufen Achaier euch vorankämpften mit dem unerbittlichen Erze. Finsteren Blicks sprach zu ihm da der einfallsreiche Odysseus: Atreus Sohn, welch ein Wort entschlüpfte dem Zaun deiner Zähne. Wie? Du sagst, wir entzögen dem Kampf uns? Sobald wir Achaier gegen die Pferde bezähmenden Troer erwecken, die scharfe Kampfwut wirst, wenn du willst und solches dich kümmert, du sehen, wie des Telemachos Vater sich stürzt auf die vordersten Kämpfer Pferde bezähmender Troer. Du schwatzt doch bloß windige Worte. Lächelnd sagte da zu ihm Agamemnon, der Herrscher, als seinen Zorn er bemerkte und nahm zurück das Gesagte: Zeus Spross, Sohn des Leichtes, erfindungsreicher Odysseus, nicht tadle maßlos ich dich und erteile dir keine Befehle, denn ich weiß es ja, wie im Grund deines Herzens du freundlich mir gesinnt bist, ist doch die gleiche Denkart uns eigen. Los, komm, das bringen wir später in Ordnung, fiel jetzt ein böses Wort. Dies alles mögen in nichts auflösen die Götter. So sprach er und ließ sie zurück dort und eilte zu andern. Und er fand des Tydeus tapferen Sohn Diomedes, wie er da stand auf Rosse bespanntem und sicher gefügtem Wagen, und neben ihm Sthenelos auch, Kapaneus, edler Sprössling. Und jenen schalt er, als er ihn sah, Agamemnon, der Herrscher, und er begann und sprach zu ihm die gefiederten Worte: Weh, Sohn des kampfgesinnten Tydeus, des Rossebezähmers, was nur duckst du dich so und spähst nach den Schneisen im Schlachtfeld? Wahrlich, nicht gefiel es dem Tydeus, sich stets so zu ducken, sondern weit den Gefährten voraus mit den Feinden zu kämpfen, wie die sagten, die ihn beim Kriegshandwerk sahen. Ich selber traf und sah ihn nie, überragt habe er alle die anderen. Einst kam er nämlich friedlich als Gastfreund hin nach Mykene mit Polyneikes, dem Göttergleichen, um Kriegsvolk zu sammeln. Denn diese standen im Lager vor Thebens heiligen Mauern und sie baten da dringend um ruhmreiche Bundesgenossen. Und jene wollten sie geben und billigten, was sie verlangten. Zeus aber stimmte sie um durch unheilverkündende Zeichen. Doch als sie wieder gegangen und weiter des Weges gezogen und zu Asopos schilfigen, grasreichen Ufern gelangten, da entsandten die Achaier den Tydeus als Boten. Er aber machte sich auf und traf dort viele Thebaner, wie sie gerade im Haus des gewaltigen Eteokles speisten. Nicht einmal da hatte Tydeus Angst, der Lenker der Pferde, war er auch fremd und allein inmitten der vielen Kadmäer, sondern er forderte sie zu kämpfen heraus und war spielend Sieger in allen. Denn solch eine Helferin war ihm Athene. Doch die gerieten in Zorn, die Kadmäer, die Stachler der Pferde, legten ihm einen dichten Hinterhalt bei der Rückkehr, 50 junge Männer, 2 aber waren die Führer, Maion des Haimon, Sohn, unsterblichen Göttern vergleichbar, und des Autophonos Sohn, beharrlich im Kampf, Lykophontes. Tydeus bereitete aber auch diesen ein schmähliches Schicksal, alle erschlug er, nur einen schickte zurück er nach Hause, Maion, den ließ er laufen, den Zeichen der Götter gehorchend. So einer war der Aitoler Tydeus, Aber den Sohn da zeugte er schlechter, als er war im Kampf, doch besser im Reden. Sprach es, doch nichts erwiderte ihm Diomedes, der Starke, ehrfurchtsvoll sich beugend dem Tadel des würdigen Königs. Doch Kapaneus, des ruhmreichen Sohn, gab da ihm zur Antwort: »Lüg nicht, Atride, denn wahrheitsgemäß verstehst du zu reden. Rühmen dürfen wir uns, weit besser zu sein als die Väter. Wir erst nahmen ja Thebens siebentorige Feste, und wir führten ein kleineres Heer vor die stärkere Mauer, ließen uns leiten vom Beistand des Zeus und den Zeichen der Götter. Jene gingen durch eigene Freveltaten zugrunde, darum stelle mit uns niemals gleich die Väter an Ehre.« Finsteren Blicks sprach zu ihm da Diomedes, der Starke: »Väterchen, bleib schön still und tu jetzt, was ich dir sage. Denn ich nehm's Agamemnon, dem Hirten des Kriegsvolks, nicht übel, dass er zum Kampf antreibt die gutgeschinnten Achaier. Denn ihm wird folgender Ruhm, wenn erst die Achaier die Troer niederstrecken und Ilios heilige Feste erobern, aber auch großes Leid, wenn niedergestreckt die Achaier. Auf denn, entsinnen auch wir uns nun des stürmischen Kampfgeists.« Sprach es und sprang vom Wagen herab mit den Waffen zur Erde, und es dröhnte furchtbar das Erz an der Brust des Gebieters, als er herabsprang. Den Mutigsten hätte da Schrecken ergriffen. Wie an der heftig tosenden Küste die Woge des Meeres sich erhebt, eine dicht auf die andere vom Westwind getrieben, auf hoher See wölbt erst auf sie ihr Haupt, dann aber am Festland braust sie, sich brechend gewaltig, und rings um die Klippen türmt sie vornübergebogen sich hoch und speit aus den Salzschaum. So zogen damals dicht aufeinander der Danaer Reihen rastlos hin in die Schlacht. Es gebot den eigenen Leuten jeder der Führer. Stumm gingen die Männer. Da konnte man meinen, dass ohne Stimm in der Brust ein so großes Heer ihnen folgte, lautlos vor den Kommandanten in Furcht, und an allen glänzte die Rüstung, mit der angetan in Reihen sie schritten. Aber die Troer, wie Schafe im Hof eines schwerreichen Mannes zahllos stehen, wenn ihnen die weiße Milch wird gemolken, dauernd blökend, wenn die Stimme der Lämmer sie hören, so erscholl von den Troern ein wirres Geschrei durch das Heer hin, denn nicht gleich war das Rufen aller noch einerlei Stimme, sondern gemischt war die Sprache, vielstämmig waren die Männer. Ares hetzte die einen, Athene helläugig die andern, Deimos und Phobos auch, und Ares voll maßlosen Eifers. Ares, des Männermordenden, Schwester und seine Gefährtin, die sich am Anfang nur bescheiden behelmt, doch dann später gegen den Himmel das Haupt stemmt und so die Erde beschreitet. Die warf ihnen auch damals gemeinsamen Streit in die Runde, schritt durchs Schlachtgetümmel und mehrte das Stöhnen der Männer. Und als dann auf einem Platz aufeinander sie trafen, stießen zusammen die Rindshautschilde, die Lanzen und Kräfte erzgepanzerter Männer, und auch die gebuckelten Schilde prallten aneinander und lautes Getöse erhob sich. Da erscholl zusammen Wehgeschrei und Gejauchze Tötender und Getöteter, und im Blut schwamm die Erde. Wie zwei vom Winter geschwollene Flüsse, den Bergen entströmend, schäumend im Kessel des Tals ihr mächtiges Wasser vereinen, schießend dahin aus gewaltigen Quellen im schrundigen Flussbett, und ihr Tosen hört in der Ferne der Hirt in den Bergen, so erhob sich beim Aufprall der Heere Brüllen und Mühsal. Und als erster erschlug Antilochos einen behelmten, tüchtigen Troer im Vorkampf, Thalysios, Sohn Echepolos, Den also traf er zuerst am Stirnschutz des mähnigen Helmes und stieß den Speer in die Stirn. Bis tief hinein in die Knochen drang die eherne Spitze und dunkel umfing seine Augen und er stürzte gleich einem Turm im tobenden Kampfe. Den, wie er fiel, ergriff an den Füßen der Held Elephenor, des Chalkodon Sohn und Führer der kühnen Abanter, zog ihn weg aus dem Sturm der Speere, begierig aufs Schnellste ihm die Waffen zu rauben. Doch kurz nur währte sein Trachten. Denn wie den Leichnam er schleifte, da sah der beherzte Agenor, wie dem Gebückten neben dem Schild sich die Flanke entblößte und stieß zu mit dem ehernen Speer, löste so ihm die Glieder. So verließ ihn das Leben, und über ihm spielte sich schmerzlich ab das Kriegswerk der Troer und der Achaier. Wie Wölfe fielen einander sie an und warfen sich nieder im Nahkampf. Ajas, Telamons Sohn, erschlug Anthemions Sohn jetzt, den Simoesios, jugendlich blühend, den einst die Mutter, steigend vom Ida, geboren am Uferrand des Simoes, als sie dorthin den Eltern gefolgt war, die Schafe zu hüten. Darum nannten sie ihn Simoesios, aber den lieben Eltern galt er nicht ab die Pflege, da kurz nur sein Leben währte, bezwungen unter dem Speer des mutigen Ajas. Denn ihm, wie er ganz vorn ging, traf er die Brust bei der rechten Warze und stracks durch die Schulter drang die eherne Lanze. Und er fiel in den Staub zu Boden gleich einer Pappel, die in der Niederung wächst, eines weit sich dehnenden Aulands, glatten Stamms, nur ganz oben sind an ihr Äste gewachsen. Die aber schlug ein Wagner heraus mit braunrotem Eisen, um sie zum Radkranz zu biegen für den prächtigen Wagen. Ausgetrocknet liegt sie nun da an den Ufern des Flusses. So lag Anthemions Sohn Simoesios niedergestreckt vom Zeus entsprossenen Ajas. Doch Antiphos, Priamos Sohn, im funkelnden Panzer, warf im Gewühl nach ihm mit dem scharfen Speer. Den verfehlte er, doch Leukos, Odysseus Gefährten, traf er in die Scham, als den Toten er wegschleppen wollte, und er stürzte auf ihn, und der Tote entfiel seinen Händen. Um den Erschlagenen zürnte Odysseus heftig im Herzen, schritt durch die Vorkämpfer dann, mit funkelndem Erze gewappnet, trat ganz dicht heran und stieß den schimmernden Wurfspeer, als er um sich gespäht und rückwärts wichen die Troer vor dem zielenden Mann. Der warf den Speer nicht erfolglos, sondern Priamos Sohn traf er, Demokoon, den Bastard, der ihm von Abydos aus dem Gestüt schneller Pferde gekommen, zürnend um den Gefährten, traf mit dem Speer ihn Odysseus in die Schläfe. Und zur anderen Schläfe hinaus drang da die eherne Spitze, und dunkel umfing ihm die Augen. Dumpf fiel er hin. Und es klirrten an seinem Leibe die Waffen. Rückwärts wichen die Vorkämpfer da und der strahlende Hektor. Laut schrien auf die Argeier und zogen herüber die Toten und drangen noch viel weiter vor. Da ergrimmte Apollon, nieder von Pergamos blickend, und rief, die Troer ermunternd, pferdebezähmende Troer, erhebt euch und räumt nicht das Kampffeld vor den Argeiern, denn nicht ist aus Stein ihre Haut oder Eisen, dass sie trotzten dem Anprall des leibdurchschneidenden Erzes. Nicht einmal Achilleus, der Sohn der lockigen Thetis, kämpft. Nein, verdaut bei den Schiffen in sich den nagenden Ingrim. So sprach von der Stadt her der furchtbare Gott. Die Achaier aber spornte Zeus' herrliche Tochter Tritogeneia schreitend durchs Schlachtgetümmel, wo immer sie Schlaffe erblickte. Jetzt Amarynkos Sohn, den Dioris, band das Verhängnis, denn ihn traf beim Knöchel ein kantiger Feldstein am rechten Schienbein. Diesen hatte der Führer der Thraker geschleudert, Peiros, Imbrasos Sohn, der von Einos her war gekommen. Beide Sehnen und die Knochen zerschmetterte gänzlich ihm der schamlose Stein, und in den Staub fiel er rücklings nieder, breitete aus die Arme nach seinen Gefährten und verhauchte sein Leben. Herbei lief, der ihn getroffen, Peiros, stieß ihm den Speer in den Nabel und alle Gedärme quollen heraus auf den Boden, und dunkel umfing ihm die Augen. Ihm aber traf mit dem Speer der Aitoler Thoas im Ansturm über der Warze die Brust und das Erz stak fest in der Lunge. Nah zu ihm eilte nun Thoas und riss die wuchtige Lanze aus seiner Brust heraus, zog das scharfe Schwert dann und hieb ihm mitten über den Bauch und raubte so ihm das Leben. Aber die Rüstung zog er nicht ab. Ihn umstanden Gefährten, Haarknoten tragende Thraker mit langen Lanzen in Händen, die ihn, so groß er auch war und so stark und so voll stolzen Mutes, weg von sich stießen. Er aber wankte und musste da weichen. So lagen beide hingestreckt im Staub beieinander, dieser der Thraker und jener der erzumschirmten Epeier Führer. Noch viele andere wurden da ringsum erschlagen. Kein Mann hätte jetzt mehr das Werk der Krieger getadelt, der da noch ungetroffen und unversehrt von dem scharfen Erz mittendrin sich bewegte, und hätte ihn Pallas Athene an der Hand geführt, vor der Wucht der Geschosse ihn schirmend. Denn viele Troer und Achaier lagen an jenem Tag kopfüber hingestreckt im Staub beieinander.